Ja, einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Ich weiß nicht, wer bei euch die Lieder aussucht. Wer sucht denn die Lieder aus? Suchst du die Lieder aus? Wusstest du, um was für ein Thema es heute geht? Ich kann immer nur das sagen, was ich jedes Mal bei euch sage. Es passt einfach. Es passt einfach. Wir wollen uns heute Gedanken machen über Anbetung. Ja, und gleich mit dem ersten Lied hat es eigentlich angefangen. Da geht es ums Preisen Gottes. Und am Schluss Anbetung und Ehre Gottes. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, ob Anbetung unsere Bestimmung ist. Wenn wir im Duden nach Anbetung suchen, dann kommen einem die Wörter wie Vergötterung, bewunderte Verehrung in dem Sinn. Ich denke, wir haben alle etwas, was wir bewundern, verehren oder sogar vergöttern. Wir können das Geld vergöttern, die Karriere vergöttern, die Schönheit vergöttern. Ideologien und Philosophien vergöttern, was ganz aktuell ist in unserer Gesellschaft. Wir können die Gesundheit vergöttern, da werden Milliardenbeträge erzielt dabei. Wir können Gott vergöttern oder wir können uns selbst vergöttern. Und wer gestern das Champions League-Finale gesehen hat, als dann Cristiano Ronaldo am Schluss dann noch den Elfmeter ins Tor versenkt hat, dann hat man ihn auch vergöttert. Das, was wir vergöttern oder eben anbeten, an das haben wir unser Herz gehängt. Danach richten wir unser Leben aus. Das heißt, wir beten immer etwas an. Und wenn es zur Anbetung kommt, dann können wir nicht anbeten. Ich würde sogar behaupten, dass wir Menschen bewusst für die Anbetung geschaffen wurden. Und wie ich meine, was ich darunter verstehe, möchte ich im Laufe meiner Predigt ausführen. Die Frage ist nicht, ob wir anbeten oder nicht. Die Frage ist, wer oder was wir anbeten. In Matthäus Kapitel 4 redet Jesus darüber, wen wir anbeten sollen. Und das möchte ich euch kurz vorlesen. Es ist die Geschichte, wo Jesus vom Satan verführt wurde. Da lese ich aus Matthäus Kapitel 4, die Verse 8 bis 11. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich von mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, der Herr, dein Gott, den sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab, die Engel kamen zu ihm und dienten ihn. Also Satan wollte, dass Jesus sich vor ihm niederwirft und ihn anbetet. Er zeigte Jesus alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit. Er präsentierte ihm nicht etwas, was nicht toll, sondern was ihn reizen könnte, sein Herz dran zu hängen. Doch Jesus bleibt fest und sagt, den Herrn, dein Gott, sollst du anbeten. Ihm allein sollst du dienen. Und der Text zeigt uns erstens auf, wen wir anbeten sollen, den Herrn, deinen Gott, ihn allein. Und dann stellt sich ja die Frage, wie sollen wir das tun? Und zweitens wird klar, dass Anbetung ein sehr umkämpftes Gebiet ist. Und auf diese Punkte möchte ich heute Morgen eingehen. Aber fangen wir mal an. Den Herrn, dein Gott, sollst du anbeten. Ihm allein sollst du dienen. Das heißt, wenn wir uns für Jesus entscheiden, stellen wir ihn ins Zentrum und entscheiden uns, dafür nichts und niemanden sonst anzubeten als ihn alleine. In Matthäus 6,33 heißt es, wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Das ist ein Versprechen, das uns hier gemacht wird. Doch die Frage ist, ob wir gelernt haben, zuerst seinen Willen zu tun, ihm zu vertrauen, so dass er sich um unser ganzes Leben kümmert. Als Jesus versucht wurde, war er sehr hungrig, er war sehr müde. Jesus hatte vor dieser Geschichte 40 Tage lang gefastet. Er war angreifbar, er war geschwächt. Und Jesus hätte leicht ins Wanken geraten können. Und wie er reagierte auf die Versuchung? Er sagt, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten. Ihm allein sollst du dienen. Und im Moment, wo sein Fokus die Anbetung Gottes bedroht wird, stellt er Gottes Wahrheit der Lüge entgegen. Er stellt ganz bewusst in seinem schwachen Moment Gott ins Zentrum. Er entscheidet sich, niemanden und nichts anzubeten als Gott alleine, auch wenn diese Dinge noch so verlockend scheinen. Er hat gelernt, komplett aus der Beziehung zu Gott zu leben und Kraft zu nehmen, um Satan zu widerstehen. Auch in unseren schwachen Momenten stehen wir besonders in der Gefahr, unseren Fokus zu verlieren. Und wir haben da heute Morgen einiges gehört von Leid, von Anfechtung, von Not. Ganz schnell haben wir Gott nicht im Zentrum, sondern unsere Ängste, unseren Selbstwert, unsere Verhaltensmuster, Süchte, kurz gesagt uns selbst. Und leider spreche ich aus Erfahrung. Doch wenn wir lernen, Gott immer mehr ins Zentrum zu stellen, dann wird Angst, Selbstzweifel, falscher Stolz, destruktives Verhalten, Bitterkeit verdrängt. Und dann ist es nur noch Gott, der unser Leben die Grenzen setzt. Er alleine ist anbetungswürdig, wir sind es nicht. Auch unsere Ängste sind es nicht oder unser Selbstzweifel. Wir dürfen Gott unsere Anbetung nicht streitig machen. Sie gebührt nicht uns, sie gebührt ihm allein. Und wenn wir uns entschieden haben, ihm die oberste Priorität einzuräumen, dann kommt die Frage, wie sollen wir das tun? Jesus sagt dazu in Lukas 10, Vers 27, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Also Jesus sagt, wir sollen Gott lieben mit unserem Herz, mit unserer Hingabe, mit unserem Verstand, mit unserer Kraft. Für ihn sind die Dinge wichtigst. Jesus will sie alle. Im Westen sind wir von dem griechischen Denken geprägt. Von der Denkstruktur ist der Mensch in drei Teile unterteilt. Körper, Seele und Geist. Und oft geben wir diesen Teilen eine verschiedene Wertung. Der Geist ist das, mit dem wir Gott anbeten, das heißt das Reine. Die Seele ist der Sitz unserer Gefühle, auch den nicht so positiven, und wird darum oft schlechter angesehen. Und der Körper, weil einfach der Körper dazugehört. Wenn wir aufs hebräische Menschenbild schauen, dann merken wir, dass es dort etwas anderes ist. Beim hebräischen Menschenbild wird nur unterschieden zwischen dem äußeren Menschen, das heißt dem Körper, und dem inneren Menschen, das heißt der Seele. Und beide sind in Einheit miteinander verbunden. In diesem Menschenbild umfasst die Seele den Verstand, unser Denken, die Gefühle, das Herz. All das gehört zum inneren Menschen und es wird keine Wertung darüber gemacht. Und jetzt möchte ich ganz gern mit uns diese Worte Jesu nochmal anschauen, aber diesmal aus dem hebräischen Menschenbild raus. Also wir sollen Gott nicht nur einen Teil unseres Selbst anbeten, sondern mit allem, was wir haben. Wir sollen ihn lieben mit unserem Herzen. Unser Herz ist voll den Gefühlen, erfreulichen und anderen. Und wir sollen ihn anbeten mit all dem, was dort drin ist. Wir sollen ihn in unserer Freude anbeten. Das fällt uns eher leicht, aber auch in unserer Trauer, und das ist schon herausfordernder, aber auch in unserer Wut, in unserem Jubeln. Es scheint alles Platz zu haben in der Anbetung vor Gott. Und vielleicht scheint es unmöglich, aber lest einfach mal die Psalmen. Die Psalmisten haben einen Weg gefunden, Gott in allen ihren Gefühlen anzubeten und ihm die Ehre zu geben, auch in Wut und in Trauer. Wir sollen ihn lieben mit unserer Hingabe und unserem Willen. Wenn wir Gott anbeten, dann brauchen wir unseren Willen. Wir müssen uns immer wieder entscheiden, ihn ins Zentrum zu stellen, ihn alleine. Es gibt Zeiten, da müssen wir uns auch bewusst entscheiden, in seinen Wegen zu gehen, ihn anzubeten, auch wenn wir nicht in dieser Stimmung sind. Gott ist anbetungswürdig, aber dann werden wir uns auch danach fühlen. Manchmal müssen wir uns entscheiden, ihn trotzdem anzubeten. Der Hiob sagte in einer riesigen Lebenskrise, als ihm alles genommen wurde, folgende Worte. Hiob 1,21, sehr bekannt. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Ich will ihn preisen, was immer er tut. Ich habe es ganz bewusst aus einer anderen Übersetzung genommen. Normalerweise heißt es, der Herr hat gegeben, der hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Ich habe aus der Übersetzung geschaut, die ich noch treffender fand. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Ich will ihn preisen, was immer er tut. Und es beeindruckt mich. So möchte ich werden. Ich möchte lernen, in allen Umständen sagen zu können, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, ich will ihn preisen, was immer er tut, weil er in sich anbetungswürdig ist. Ja, wir sollen Gott lieben, in unserem Verstand und ihm dienen. Gott hat uns einen Verstand gegeben und den sollen wir zu seiner Ehre gebrauchen. Wir sollen unser Kopf, unser Denken und zum Anbeten benutzen. Er ist ein Geschenk Gottes. Ich staune und lerne von Menschen mit einem scharfsinnigen Verstand, die durch ihr Denken Gott ehren. Wir sollen unseren Verstand in der Anbetung einschließen und nicht ausschalten. Wir sollen Gott lieben mit all unserer Kraft. Unsere Anbetung soll Ausdruck finden. Das kann auch mit dem Körper sein. Zum Beispiel David fiel manchmal in der Anbetung vor Gott auf die Knie. Manchmal tanzte er, manchmal legte er sich ausgestreckt vor Gott nieder. Unsere Anbetung soll sich auch in unserem Handeln zeigen. Sie hat Auswirkungen auf unser Tun. Und Jesus sagte am Schluss, wir sollen unsere Mitmenschen lieben wie uns selbst. Anbetung zeigt sich also auch darin, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Es hat mir mal jemand gesagt, wenn wir eine Begegnung mit Gott hatten und diese Begegnung unser Herz nicht zu Menschen sich kehrt, dann war es keine Begegnung mit Gott, weil Gottes Herz schlägt für die Menschen. Nochmal, wenn wir eine Begegnung mit Gott hatten und diese Begegnung unser Herz nicht zu den Menschen kehrt, dann war es eine Begegnung mit Gott, keine Begegnung mit Gott, Entschuldigung, weil Gottes Herz schlägt für die Menschen. Also vieles hat auch, ja, in dieser steilen Aussage einen wahren Kern. Gottes Herz schlägt für die Menschen. Und wenn wir ihm folgen, ihn lieben, ihn anbeten, wird uns wichtig werden, was ihm wichtig ist. Er teilt mit uns sein Herz und seine Anliegen. Wir sind also aufgefordert, Gott in unserer Ganzheit anzubeten. Und das umfasst unser ganzes Sein, unser ganzes Leben. Es geht dabei nicht um 20 bis 30 Minuten im Gottesdienst, während der wir Lieder singen. Anbetung geht tiefer. Anbetung ist ein Lebensstil. Es ist ein Dienst an Gott. Wir bringen ihm Dank, Lob und geben ihm die Ehre. Es geht dabei nie um uns. Es geht immer um ihn. Und doch passiert etwas mit uns, wenn wir anbeten. Es ist nicht wie beim Automaten, wo man was einwirft und wartet, dass was rauskommt. Anbetung ist nie berechnend. Und doch ist ein Geheimnis, dass er uns beschenkt, wenn wir ihn suchen. In seiner Nähe passiert etwas mit uns. Wir werden nicht als die Gleichen aus seiner Gegenwart weggehen. Also es wird immer Veränderung stattfinden. Mose musste sein Gesicht verhüllen, weil es so strahlte, als er aus Gottes Gegenwart wieder vom Berg hinunterstieg zum Volk Israel. Anbetung verändert. In Gottes Gegenwart werden wir lebendig. Und das ist unter anderem ein Grund, warum Anbetung so umkämpft ist. Satan hatte es ganz und gar nicht gefallen, dass Jesus mit ganzem Herzen diesem Gott folgte, weil er wusste, was für eine Stärke in dieser Beziehung liegt. Und weil sein Reich durch Jesus ins Wanken geriet, darum setzte er alles daran, um sich Jesus zu unterwerfen. Doch bei Jesus ist es ihm nicht gelungen. Heute verfolgt er immer noch das gleiche Ziel, nämlich die Beziehung zwischen uns und Gott zu zerstören, damit wir nicht das Leben finden. Das Leben finden, was Gott für uns geplant hat. Darum ist Anbetung auch immer ein Kampf. Doch was für ein Leben hat Gott uns zugedacht? Ich möchte es mit einem Vergleich uns ein bisschen vor Augen führen. Ich weiß, dass ihr nicht gerne mit Pinguinen verglichen werdet. Aber genau das möchte ich jetzt tun. Habt ihr mal den Pinguinen zugeschaut? Vielleicht im Zoo, vielleicht in freier Wildbahn. Pinguine watscheln irgendwie herzig an Land herum und scheinen eher etwas tollpatschig zu sein. Vielleicht fragt ihr euch, was haben Pinguine mit mir, mit dir zu tun? Pinguine sind an Land etwas lahm. Sie scheinen recht träge zu sein. Irgendwann kommen sie dort nicht so zurecht in Fahrt. Aber erstaunlich ist, dass sie, sobald sie im Wasser eintauchen, sich zu verändern scheinen. Es wirkt so, als würden sie im Wasser zu anderen Tieren verwandelt. Plötzlich werden sie schnellwendig, sie bewegen sich kraftvoll und im Wasser werden sie so richtig lebendig. Sie kommen in ihr Element, sie blühen auf. Und so ähnlich ist es bei uns, wenn wir Gott anbeten, in seine Nähe eintauchen. Wir wurden für diese Liebesbeziehung zu Gott geschaffen. Seine Nähe ist unser Lebenselement. Dort werden wir richtig lebendig. Wenn wir anbeten, kommen wir zurück in unsere Bestimmung und dort können wir hin. In seiner Gegenwart rücken unsere Sorgen ins richtige Licht. Unsere Ängste werden klein, weil wir erkennen, was für einen Gott wir haben und was für Möglichkeiten dieser Gott hat. Dort können wir alle Prägungen und Lebensstile loslassen, die wir mitgenommen haben, denn sie werden durch seine Wahrheit unwirksam gemacht. Bei ihm wird unsere Schuld aufgedeckt, die unser Leben zerstören will, und sie wird ausgeräumt. Wir dürfen Vergebung erhalten und anderen vergeben. Da berührt er unsere Wunden und lässt uns sie heilen, ja. Manchmal sofort, manchmal aber auch nur schrittweise. Und in seiner Nähe rüstet er uns für unser Leben aus, dass wir alles tun können, was er sich für unser Leben wünscht. Bei ihm werden wir Pinguine im Wasser. Gott will uns befreien von unserem Ballast. Er will uns frei machen von Bitterkeit, von Angst, von Minderheit, von falschem Stolz, falscher Scham, von Hochmut, von destruktiven Verhalten, von Schuld, die unser Leben zerstören will. Gott möchte uns seine Werte, seine Sicht über uns und die Welt in unser Herz legen, seinen Verstand, unser Denken und unser Tun schreiben, damit wir Träger und Erbe seines Reiches werden und sind. Darum ist Anbetung eine sehr umkämpfte Sache. Ich wünsche mir, ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass wir durch nichts und niemanden mehr von der Anbetung Gottes abgehalten werden. Ich wünsche mir, dass wir zu Gott durchdringen und er zu uns. Ich wünsche dir und mir, dass wir lernen, einen anbetenden Lebensstil zu führen. Ich wünsche mir, dass wir zu Pinguinen im Wasser werden, dass uns das immer wieder vor Augen führt und uns einfach ein Segen sein darf. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Wir haben schon Vater, im Namen Jesu wollen wir dir danken und dich loben und preisen, dass du uns als kleine Herde, als kleine Schar zusammengestellt hast, von Erlösten, von teuer erkauften, ja Schafen deiner Herde, dass uns herausgelöst hast aus dem Rest der Welt und uns wirklich auf einen festen Felsen gestellt hast, aufs Fundament, was du selber bist. Und wir wollen danken auch, dass du diesen Raum ausfüllst mit deiner Heiligkeit, mit deiner Herrlichkeit. Und dass du sollst gelobt und gepriesen werden. Und nur dir steht es zu. Und ich möchte dich bitten, ja, dass du uns Veränderung schenkst in unser Herz. Du gehst durch die Reihen und du weißt, was wir brauchen, was wir benötigen. Aber danke, dass wir auch eine Bestimmung haben, dass wir uns da immer wieder auch disziplinieren, dass wir dich vor Augen haben, dass wir deine Heiligkeit immer wieder auch sehen und immer wieder neu erkennen durch deinen Heiligen Geist. Ich möchte bitten, dass du diese Gemeinde segnest, jedes Einzelne, dass du ja niemanden zurücklässt, Herr, sondern jedem nachgehst, der da vielleicht auch einen Schritt zurückgetan hat. Möchte ich bitten für unsere trauernde Schwester, Herr, dass du ihr auch die nötige Kraft schenkst und auch die Salbe, dass Wunden wieder heilen. Und bitte schenk uns auch Augensalbe, dass wir lernen, dich wirklich zu sehen, wie du bist und wer du bist. Danke für diese Gemeinde und danke, dass du da bist. Amen.